Liebe, Glück und Unglück.
Vielleicht, weil etwas Wirklichkeit wurde, nie so schlimm war, wie man es sich vorgestellt hatte.
Dieser eine Sommer, den hoffentlich jeder hat. Ja. Dieser eine Sommer, in dem sich alles ändert. Ja, vielleicht ist es nicht Trauer allein, sondern vor allem eine Sehnsucht nach diesem Sommer, nach diesem unwiederbringlichen, zitternd schönen Zauber der ersten Male.
Ja, der Zauber der ersten Male. Den spüren wir, Katharina, Samira und ich, Viola, durch diesen Podcast auch, den wir im Rahmen unseres Schulprojektes heute führen. Es sind heute ein ganz besonderer Gastteil, der Autor selbst, Ewald Ahrens. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen und dieses wohlig warme Café herausgesucht haben, um sich mit uns zu treffen und über Ihren Roman Der große Sommer zu reden. Frieda verbringt seinen Sommer statt im Familienurlaub bei seinen Großeltern, um für die Nachprüfung in Latein und Mathe zu lernen. Mit seinem besten Freund Johann, seiner Schwester Alma und Beate, einem Mädchen in flaschengrünem Badeanzug, die er im Freibad auf dem Springturm kennen und lieben lernt, durchlebt er eine Zeit voller flirrender Gefühle und ihm bleibt somit ein Sommer in Erinnerung, der ihn für immer verändert. Herr Ahrens, direkt eine Frage am Anfang, die uns irgendwie allen seit dem Lesen auf dem Herzen brennt. Ein grünäugiges Mädchen mit einem flaschengrünen Badeanzug. Wie kamen Sie auf die Idee?
Witzigerweise fragen mich das viele, also warum dieser flaschengrüne Badeanzug? Ich glaube, diese Farbe hat mich so mit 15, 16 so unglaublich begeistert. Das war meine Lieblingsfarbe. Und dann kannte ich tatsächlich ein Mädchen mit grünen Augen. Das ist allerdings, ja, das war dann eher eine unglückliche Liebe. Und dann schreibt man so 30 Jahre später vielleicht das, was damals hätte passieren können. Also diese Beate, es war leider die Freundin meines besten Freundes und das ging halt gar nicht, ja. Und ich war unsterblich in sie verliebt, aber das ging halt gar nicht. Ne? Das war so. Und das ist so der Urkern für diese Beate. Und hatte grüne Augen und dann dachte ich mir, und man hing eben im Freibad rum und dann war das so, dass ich dachte, es wäre schon schick gewesen. Ne?
Also haben Sie so ein bisschen Ihre Träume in dem Buch rausgelebt?
Bestimmt auch. Also so, es ist viel drin von dem, was ich tatsächlich erlebt habe auch. Es ist ein sehr autobiografisches Buch, glaube ich. Aber ein Teil sind Sachen, die echt sind, die ich auch erlebt habe vielleicht. Vieles erfunden, wie in jedem guten Buch. Ne? Aber diese Beate gibt es eben so als so diese Liebe, ja, aber nicht als die wirklich da war. Also das ist dann tatsächlich ein Traum. Und manches andere von später kommt dann auch noch mit rein. Ne?
Ja, ich finde diese Beziehung zwischen Beate und Frieda total spannend, weil ich würde schon irgendwie in gewisser Weise sagen, dass da Rollenbilder aufgebrochen werden. Weil ich meine, nicht Frieda ist die Person, die Beate da oben auf dem Springturm sieht und ihr die Hand reicht, sondern Beate ist die seine Angst erkennt und dann mit ihm da zusammen runterspringt. Und das ist eben spannend, dass sie diese Abenteuer gemeinsam erleben. Also nicht Frieda irgendwie vorangeht. Und das finde ich trotz der 80er Jahre schon relativ neu, aber halt nicht störend neu in dem Roman, sondern erfrischend neu. Und neben dieser interessanten Beziehung zwischen den beiden finde ich vor allem die Persönlichkeit des Großvaters spannend. Also die hat mich wirklich sogar am meisten interessiert. Einmal natürlich wegen seines Lebenslaufes. Also er ist Chefarzt der Bakteriologie, hat Wissenschafts- und Studienarbeiten während des Zweiten Weltkriegs getrieben. Und auch wegen der Liebe zu Nana, also seiner Ehefrau und der Großmutter von Frieda. Weil das ja schon kontrastreich ist, diese total warmherzige und aufgeschlossene Person. Und dann eben eher diese einschüchternde und reservierte Schale des Großvaters. Und ich finde, man merkt aber im Laufe des Romanes, dass er eben doch einen warmen Kern in sich besitzt. Anders als andere drückt, finde ich, der Großvater eben seine Zuneigung nicht durch zum Beispiel Worte der Affirmation aus, sondern eben auf seine ganz individuelle Art, indem er, ich finde, Frieda schon Freiheiten gibt, aber trotzdem diszipliniert ist und das aber natürlich dann einen Vorteil für Friedas späteres Leben haben wird. Ich finde es eben so spannend, dass man im Laufe des Buches dann mit Frieda zusammen lernt, diese Liebe des Großvaters doch irgendwie zu erkennen. Und dazu habe ich ein Zitat mitgebracht.
Und dem Großvater hat es gefallen? Nana lächelte. Sehr. Er hat dich damals völlig ins Herz geschlossen. Das merkt man heute noch. Ich jetzt nicht so. Das war vielleicht ungerecht. Irgendwas Besonderes hatte er einfach. Aber es war auch so, dass ich habe tatsächlich so einen Großvater gehabt, so in der Art. Diese 6 Wochen habe ich auch bei meinem Großvater verbracht und davon ist relativ viel autobiografisch auch. Da ist sehr viel mit reingekommen, was ich tatsächlich erlebt habe.
Ich habe tatsächlich noch eine Frage an Sie und zwar, haben Sie zu Beginn schon eine Idee, wie die Charaktere sich im Laufe des Romans entwickeln oder kommt das erst während des Schreibens?
Also bei sehr vielen Büchern, die ich schreibe, ist, sagen wir mal, ein Grundriss schon da. Da weiß man, die Figur ist grundsätzlich so. Aber wie sie sich dann im Detail entwickelt, das ist oft das geschieht schon auch während des Schreibens noch, genauso wie ich manchmal während des Schreibens noch plotte. Jetzt beim großen Sommer war es vielleicht so, dass ich natürlich diese Figur der Nana und des Großvaters ziemlich gut vor Augen hatte. Ich habe die Tagebücher von meiner Großmutter geerbt. Ich habe damals nicht reingeguckt, sondern ich habe sie tatsächlich geerbt. Und das ist so etwas zum Beispiel, was dann eben zur Fiktion wird. Ich habe sie geerbt einfach und habe da drin gelesen, habe mir aber dann vorgestellt, wie wäre es gewesen, wenn ich das damals schon gesehen hätte, all das. Hätte ich es denn verstanden, wäre mir manches klarer geworden. Und deswegen waren diese beiden Figuren sehr klar für mich. Aber Alma zum Beispiel und auch Johann, die entwickeln sich auch im Lauf des Schreibens noch ein ganzes Stück. Und weil du das vorhin gesagt hast, Alma und Beate, die beiden, ich fand diese beiden Frauenfiguren auch so schnell, weil auch in den 80er Jahren war das dann natürlich so, ich gucke heute zurück und denke mir, wir waren natürlich noch in Rollenbildern total gefangen, haben das aber gar nicht so gemerkt, wir kamen uns sehr progressiv vor. Ja, und die Mädchen damals eben auch. Und das wollte ich ein bisschen aufnehmen, dass man das sieht, dass es nicht ist, dass wir damals schon alte, konservative, weiße Säcke waren, sondern es kam uns damals noch anders vor.
Was ich persönlich so wahnsinnig interessant finde, ist neben den Beziehungen, die Viola gerade angesprochen hat, auch das Erwachsenwerden, was in ihrem Buch ja ein zentrales Thema ist. Da habe ich auch ein total geeignetes Zitat gefunden.
Wie könnte man gleichzeitig ein kleines Kind sein, das von seiner Großmutter ein Brot gemacht bekam, und ein Junge, der gerade unglücklich verliebt war? Wie könnten so unterschiedliche Dinge gleichzeitig wichtig sein?
Vielen Dank. Das empfinde ich einfach als sehr passend, denn auch wir befinden uns, wie Frieda, gerade in einem Abschnitt in unserem Leben, in dem wir noch an unserer Kindheit und an all den Gewohnheiten festhalten. Trotzdem werden wir schon mit neuen Themen und Problemen ja der Adoleszenz konfrontiert. Und ja, das finde ich einfach, wird anhand dieses Zitats sehr deutlich.
Wir haben jetzt oft über zwischenmenschliche Beziehungen gesprochen, aber auch über Herausforderungen. Aber was ich ganz interessant fand beim Lesen, ist, dass sie die Gedanken, Gefühle als auch die Atmosphäre so nachvollziehbar und spezifisch beschreiben konnten, ohne ins Überlagernde oder Kitschige zu gelangen, sondern realistisch geblieben sind. Ein Beispiel, was ich hier sehr passend fand, war, wenn sie mich nicht sehen wollte, dann wäre ja alles klar. Und das wäre wahrscheinlich viel besser, als immer nur aus der Ferne verliebt zu sein. Das glaubte ich nicht mal selbst. In Wirklichkeit war es tausendmal besser, Bescheid wissen und immer hoffen und träumen zu können. Haben Sie das erlernt oder sind es die Erfahrungen als Autor? Oder spielen da andere Faktoren mit, diese Gefühle so prägnant zu beschreiben?
Ich glaube, dass man Gefühle nur beschreiben kann, wenn man sie auch zumindest im Ansatz erlebt hat. Also ob das jetzt diese Verliebtheit, diese Unsicherheit ist. Ich habe mich in dieser Zeit, glaube ich, sehr unsicher gefühlt. Manchmal hat man das von außen gar nicht gemerkt und dann war das von außen eher so, dass die gesagt haben, du bist cool und was weiß ich, was man auch sein wollte. Aber innen war man das überhaupt nicht. Ich glaube aber, dass man zum Schreiben wirklich, also bei mir ist es jedenfalls so, dass egal welche Figur ich entwerfe oder welches Leben es ist, über das ich schreibe, es muss zumindest in Ansätzen, muss es etwas gewesen sein, was ich erlebt habe oder wo ich sehr nah dran war. Und ich denke, dass es anders wahrscheinlich nicht geht. Zumindest für mich nicht. Ich kann mir viele Dinge vorstellen, aber es muss schon ein Kern, es muss ein Kern da sein, ein Gefühlskern, ein emotionaler Kern oder ein Kern von Dingen, die man erlebt hat, um dann darüber schreiben zu können.
Vielen Dank. Ich kann das jetzt sehr gut nachvollziehen. Also Sie haben die Gefühle so detailliert beschrieben, aber gleichzeitig auch irgendwo noch Luft für den Leser gelassen, um eigene Erfahrungen da rein zu interpretieren und eigene Gefühle mitspielen zu lassen. Und Sie erwähnen im Laufe Ihres Romanes die ein oder andere Weisheit, wie vielleicht, wenn etwas Wirklichkeit wurde, nie so schlimm war, wie man es sich vorgestellt hatte. Wo greifen Sie diese Weisheiten auf?
Ich finde ja schön, dass ihr sagt, dass es Weisheiten sind, aber ich glaube, das sind einfach so Gedanken, die ich zwischendurch mal habe. Und manchmal scheinen die dann irgendwie einen Nerv zu treffen, aber ich glaube dann auch, dass ich ewig gebraucht habe, um manches wirklich zu kapieren. Wirklich, gerade das war so, wie es auch in dem Buch steht. Ich war 16 oder 17 und dann war das so, ich hatte wirklich Angst vor Hunden, obwohl wir Hunde hatten, aber vor großen Hunden hatte ich dann Angst. Und dann bin ich eben mal von einem Hund angegriffen worden und dann war das so, dass es tatsächlich nicht so schlimm war. Es war kurz gefährlich und dann ist es aber vorbeigegangen und dann habe ich gemerkt, oh, wenn du so und so reagierst, ist das gar nicht so schlimm. Und es war ein einschneidendes Gefühl oder Erlebnis. Das habe ich aber erst Jahre später in Worte fassen können. Und so ist es oft gewesen, dass ich dann an Situationen zurückdachte, die ich damals noch nicht fassen konnte. Das hast du erlebt und hast ein Gefühl dazu, aber wie man es niederschreibt, also wie man dann die Essenz aus diesem Erleben wiedergibt, das ist, glaube ich, das, was dann ein gewisses schriftstellerisches Können ausmacht, das man aber erst mit einer Erfahrung gewinnt.
Abschließend hätten wir an Sie noch schnelle Fragen, wie wir sie genannt haben. Glauben Sie an Liebe auf den ersten Blick, wie Friedrich das tut?
Ja, aber ich glaube nicht, dass sie jedem passiert.
Was vermissen Sie am meisten aus Ihrer Jugendzeit?
Die Unmittelbarkeit der Gefühle, glaube ich.
Welche Stelle aus dem Roman lässt Sie sofort lächeln?
Oh, verdammt. Warte.
Alles gut.
Aber ich glaube, ja genau, ich glaube, da wo der Schwarz ihm ganz am Schluss das Poster zurückgibt oder zurückgeben soll und er sagt irgendwas auf Englisch und der Schwarz sagt so ganz trocken, ich kann kein Englisch, ne? Also wo er ihn lobt und das, ich mag den Schwarz, diese Figur einfach so.
Wie würden Sie Ihren Roman in 3 Wörtern beschreiben?
Liebe, Glück und Unglück.
Was kommt als erstes in Ihren Kopf, wenn Sie an Friedrich denken?
Oh, komplex. Komisch, ja, aber es ist komplex, ja. Irgendwie widersprüchlich. Alles in einer Person.
Lübecker Marzipan oder Danziger Marzipan?
Okay, sorry, Danziger Marzipan.
Naja, dann können wir Sie vielleicht ja irgendwann mal in Lübeck begrüßen und Sie vielleicht doch vom Lübecker Marzipan überzeugen.
Ja, aber also nach Lübeck würde ich sowieso echt gerne mal kommen. Und ihr habt das so gut gemacht. Das sage ich jetzt hier auch Coram Publico. Ihr habt das so gut gemacht. Entweder hat euch jemand sehr gut ausgebildet oder ihr könnt es von alleine. Auf jeden Fall, ich schätze, ein Besuch beim Johanneum würde sich lohnen.
Dann sagen wir vielen Dank an Sie und vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um mit uns den großen Sommer zu besprechen. Mhm.